Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir sind schon fast wieder da. Am Freitag geht's wieder los, die neue Rugby-Saison, die Saison 24-25 mit der National, mit zwei, naja, doch recht ansprechenden Partien, einem Topspiel direkt. Aber dazu gleich mehr. Erst einmal schöne Grüße nach Clermont. Hallo Oskar.
Ja, hallo Marc. Schöne Grüße nach Berlin. Wie geht's? Ich habe schon gehört, Testspiele hast du ja nicht gucken können.
Nee, wir hatten unser Aushänge-Event am Wochenende. Die Landpartie Klassik, eine Oldtimer-Veranstaltung. Aber von Donnerstag früh bis Sonntagnachmittag ziemlich durchgängig im Einsatz. Aber gut, so ist es manchmal, ne? Können ja nicht alle Urlaub
machen. Ja. Ich bin auch nicht dazu gekommen, Testspiele zu gucken. Aber zumindest einiges habe ich mitbekommen, auch im Hinblick auf die National. Carcassonne, ja, schönes Trikot übrigens, was du an hast. Der Marc sitzt nämlich hier mit einem Carcassonne-Trikot, noch aus der Pro-D2-Saison, also jetzt schon 2 Jahre alt. Aber Carcassonne ja unter anderem gegen Albi getestet, also die Mannschaft, die sie auch diesen Freitag bespielen werden. Ich weiß gar nicht, ob zu Hause oder auswärts. Carcassonne gewinnt ziemlich hoch. Ich habe mir nachher dann sagen lassen, ja, das ist hier Taktik von Albi, irgendwie den Gegner vorgaukeln. Man könnte nichts, aber diesen Freitag geht es dann richtig zur Sache. Nabon ja auch getestet, ging nur ein bisschen schlechter aus.
Ja, wobei man natürlich mal sagen muss, diese Testspiele, vielleicht auch ein Thema, was man ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ausgiebiger besprechen kann, aber ich finde diese Derbys als Testspiele bin ich immer so zwiegespalten, weil auf der einen Seite ergibt es natürlich Sinn, also der Vollständigkeit halber, Narbonne hat gegen Béziers getestet und jetzt am Wochenende, dieses Wochenende glaube ich, testet dann Biarritz vor ausverkauftem Haus gegen Bayonne. Ein ganzer Vereinsspieltag, wenn man so möchte, denn von den Kleinen bis zu den Großen werden alle Derbys einmal ausgespielt. Vor ausverkauftem Haus in aller Fairness, was auch Sinn ergibt, weil anders wirst du dieses Derby in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich nicht kriegen. Aber ich finde es trotzdem mal ein kleines bisschen schwierig, weil ich immer denke, naja, wenn es kein Pflichtspiel ist, sondern so ein Testspiel, das nimmt irgendwie doch ein kleines bisschen Spannung raus. Ein kleines bisschen Hitze raus. Auf der anderen Seite gab es ein Derby zwischen Narbonne und Béziers als Testspiel letztes Jahr 3 rote Karten, also was weiß ich.
Da könnte man auf seine Kosten kommen als Zuschauer. Vor allen Dingen, es gibt ja auch kein TMO, ne? Das darf man auch nicht vergessen bei so Testspielen.
Ja. Ich meine, letzten Endes, der Erfolg gibt den Verein ja auch recht. Ne? Also 10.000 Leute beim Feria-Spiel, wie es so schön heißt, zwischen Béziers und Narbonne und so rum ist richtig. Biarritz-Bayonne wird das Stadion auch ausverkauft sein. Es scheint ja zu funktionieren. Es ergibt auch Sinn, du sparst Reisekosten, was ja auch immer kein kleiner Faktor ist. Ergibt alles Sinn. Persönlich muss ich aber ganz offen sagen, gefällt es mir doch besser, wenn diese Derbys 1-2 Jahre ruhen und dann, oder auch 4, 5, 6 Jahre. Ja, ich meine, Castres und Albi haben wie viele Jahre nicht gegeneinander gespielt und trotzdem ist die Rivalität immer noch am Leben. Castres hat ja 2 Spieler an Albi verliehen dieses Jahr. Ist nicht unbedingt gut angekommen auf beiden Seiten.
Ich sag mal, jetzt nehmen wir natürlich schon mal so ein bisschen die Vorschau auf die National weg, aber generell ja zu beobachten, Albi mit extremst vielen Leihspielern da, Thomas Cretu aus Paris, von Stade Français unter anderem. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, ich würde schon fast sagen, extremst professionell, hat schon fußballähnliche Strukturen angenommen, wenn man sagt, okay, wir haben vielleicht nicht so viel Geld, also geben wir einem jungen Spieler die Entwicklungsmöglichkeit und sparen auch noch Gehalt ein. Für den französischen Rugby eigentlich viel zu einfach. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ausgehen wird, dieses Experiment, aber dieser Versuch an Albi.
Ja, es sind schon viele Leihspieler. Generell in der dritten Liga, würde ich sagen, sind es eine ganze Menge Leihspieler dieses Jahr. Ist jetzt erstmal komplett wertungsfrei, muss man abwarten. Es ergibt für alle Sinn, ne? Absolut. Es ist halt eine sehr spannende Mischung aus sehr vielen sehr jungen Spielern und einigen, in aller Fairness namhaften, alten Spielern. Da schaue ich vor allem meinen Heimatverein Narbonne an. die da gefühlt im Altenheim rekrutiert haben. Aber ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Ne? Wir werden sehen. Auch ein Altspieler vielleicht, um mal kurz in die News reinzustarten, der einen unglücklichen, naja, einen semi-glücklichen letzten Auftritt hatte. Juan Imhoff von Racing, der, nachdem er nicht ganz glücklich war, nicht anständig oder in seinem letzten Ligaspiel für den Verein nicht zum Einsatz gekommen zu sein, doch nochmal einen Vertrag für die Super Sevens unterschrieben hat, hat im Finale dann gegen seine Mit-Argentinier, die beide für Bordeaux unterschrieben haben, ich hatte letzte Woche darüber berichtet, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt, aber die beiden argentinischen Siebennationalspieler, gegen Bordeaux im Finale verloren, 26-0 tatsächlich in Mont-de-Marsan. Das vieles war aber nicht ausverkauft, aber ich würde trotzdem sagen, besser als letztes Jahr zuschauertechnisch.
Aber hat es dir denn gefallen? Weil ich hätte dieses Jahr 0 geguckt, 0,0. Sonst habe ich normalerweise, habe ich immer mindestens meine Jungs, habe ich verfolgt. Meine Jungs, meine Pariser Jungs oder sowas. Oder mit Brief haben wir auch eines gespielt. Aber dieses Jahr, ich war ja im Urlaub, also konnte ich ja nicht. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie, hast du es überhaupt geschaut oder hast du es einfach übersprungen?
Nö, das war ja am Samstag und da war ich zu Turnierbeginn immer noch im Sanddorngarten in Pezzo und zum Anstoß des Finals war ich dann schon in der Zitadelle Spandau, was natürlich ein schöner Ort ist, aber nicht, wenn man mit Schleppen beschäftigt ist. Ne? Ist dann immer so ein bisschen, da merkt man das Kopfsteinpflaster dann schon.
Ne? Du hast also nichts
aber
gesehen.
Ich habe leider, ich habe Ausschnitte gesehen, auf Instagram und auf YouTube die Tage jetzt seit Montag, aber nicht allzu viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Bordeaux, nicht überraschend, dass sie so gut abgeschnitten haben, wenn ich ehrlich bin, haben ja seit einigen Jahren, treiben sie ihr Siebener-Projekt sehr voran als Entwicklungsprojekt und als Scouting-Projekt. Und unter anderem jetzt eben diesen beiden sehr namhaften argentinischen Nationalspielern, die sich da dazu geholt haben. Racing, das einzige andere Team, wo man sagt, okay, da sind wirklich auch Profis dabei gewesen. Die haben keinen so schlechten Kader aufgestellt.
Naja, was Racing ja immer macht, die haben immer zwei Gruppen in der Preseason. Eine, sag ich mal, normale Preseason, dann haben sie eine Siebener-Vorbereitung. Unter anderem mit Max Spring etc. Wobei jetzt, sage ich mal, für das nächste Siebener-Turnier die Jungs raus sind, weil sie halt ein Testspiel gegen Brief haben, am Donnerstag, morgen also, also wir nehmen am Mittwoch auf, also ist das morgen. Und dementsprechend, zumindest nach meiner Einschätzung, ist eine etwas schwächere Gruppe auf dem Weg jetzt zur zweiten Etappe. Ja.
Ja, absolut möglich. Es ist am Ende des Tages, ich verstehe, Racing hat eine gewisse Extra-Motivation, sich eine gute Ausgangslage zu sichern. Das Finale findet ja im eigenen Stadion statt. Und dort haben sie das schon mal gewonnen? Ich weiß es gar nicht so genau. Ansonsten war es dieses Jahr gefühlt deutlich weniger. Monaco hatten noch ein, zwei bekanntere Spieler am Ende ihrer Karriere. Aber ansonsten war das dieses Jahr gefühlt echt wenig, was irgendwo namhaft dabei war. Bordeaux und Clermont werden sicherlich zusammen mit Pau und Monaco die Favoriten für die nächsten zwei Etappen sein, jetzt in La Rochelle und dann, ich glaube, wieder in Pau. Und am Ende des Tages wird man dann sehen, wie es ausgeht, aber bin da jetzt noch nicht so, dass ich sage, oh, ein olympischer Sevens-Boost und das Stadion war voll und
zumal auch noch Ferien sind in Frankreich, oder? Also die sind ja irgendwie, sind wahrscheinlich alle entweder an der Côte d'Azur oder auf der anderen Seite. Ja, oder ja, eigentlich sind die alle am Meer. Weil hier in Clermont ist auf jeden Fall niemand.
Ja. Also da gibt es ja auch Sinn, ne? Und die Sevens, ich meine, dafür fährt halt auch niemand nach Mont-de-Marsan. Und Mont-de-Marsan ist nun mal auch keine Weltstadt. Ne? Ein netter kleiner Ort. Werde ich dieses Jahr tatsächlich das erste Mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Aber es sind fast keine 50.000 Einwohner ohne nennenswerte Dörfer drumherum. Also es ist jetzt nicht mal so, wie du sagst, Narbonne, okay, 50.000 Einwohner, aber nochmal irgendwie 70.000 in den Dörfern drumherum. nee, Monomachson, nicht mal das. Ne? Es sind 50.000 Menschen. Wer aber soll denn von denen alles für die
Schönes Stadion. Toller Kunstrasen
auch. Ja, ich bin wirklich, also
liebe Kunstrasen.
Dazu kommen wir gleich nochmal. Kommen wir gleich nochmal dazu. Aber, also das Stadion ist, es ist ein spannendes Stadion, das auch weiter und weiter renoviert wird, und ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, habe ich meine Rugby-Reise jetzt für September geplant, und Monomachson, eine der 6 Stationen, die ich da aufsuchen werde. Und ich bin sehr gespannt. Das ist dann auch mein erstes Mal in diesem Stadion. Und ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht. Aber es ist halt, ja, also es wundert mich nicht, dass diese Tribünen leer sind. Stadion ist sowieso schon eigentlich viel zu groß. Gut, sie haben die Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Okay. Aber es ist natürlich eigentlich einfach ein viel zu großes Stadion, sowieso schon für den regulären Ligabetrieb und dann erst recht für die Sevens. Das ist,
ja, ist fair.
Ist nun mal einfach so. Ja. La Rochelle wird nicht groß anders sein. Nur, dass La Rochelle nochmal bei der Matchday Experience, wie man so schön sagt, bei der Fan Experience, einen deutlich besseren Job macht. Aber auch einfach, weil sie mehr Geld haben.
Größere Stadt, mehr erwarten. Touristen. Ist ja auch mit dem Hafen und so.
Ja. Aber sie investieren auch schon viel Geld in die Fan Experience. Und das muss man ihnen wirklich zugutehalten. Die machen einen fantastischen Job. Das hat seine Gründe, weshalb dieses Stadion seit Ewigkeiten dauerhaft ausverkauft ist. Und das hat nur bedingt mit dem sportlichen Erfolg zu tun. Sie machen einen verdammt guten Job. Und ich erwarte, dass zumindest eine der Tribünen halbwegs gefüllt sein wird. Der Rest, mal schauen.
Aber dass alle 4 voll sein werden, das können wir auf jeden Fall schon mal ausschließen.
Ja. Eine Nachricht, die, ist keine wirkliche News. Wir haben darüber schon geredet und wir haben es berichtet und es ist seit einigen Wochen inoffiziell offiziell. Aber jetzt ist die Ankunft von Jean-Baptiste Aldiger, dem ehemaligen Präsidenten von Biarritz in Nizza, auch von Nizza-Seite bestätigt. Ist dort neuer Präsident. Wie ich zu diesem Mann stehe, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues, dass ich ihn nicht für einen kompetenten Menschen halte. Und viel schlimmer, ich halte ihn für keinen sympathischen Menschen, sondern für ein absolutes Arschloch. Und solche Leute sollten eigentlich im Rugby wenig zu tun haben. Jetzt ist es für ihn eine sehr besondere Herausforderung. Der Verein und die Stadt von Nizza haben eine sehr, sehr gute Beziehung. Und ich bin sehr gespannt, ob wir von Monaten oder Jahren reden, die er braucht, um diese Beziehung zu ruinieren. Ich bin sehr gespannt. Ich tippe auf 8 Monate. Aber wir werden sehen. Ansonsten ist das Gerücht durchgesickert, dass wohl Andrew Mertens.
Zwischenfrage, wer ist das? Was macht der?
Was er aktuell macht, ist eine gute Frage. Er ist allerdings ein Rugby-Spieler, der ein paar Jahre vor meiner Zeit seine Hochphase hatte, muss man sagen. Ich kann ja mal seine Wikipedia-Seite nochmal aufmachen. In Durban geboren, das wusste ich nicht. Also ein gebürtiger Südafrikaner. Hat allerdings für Neuseeland gespielt, 70 Mal zwischen 1995 und 2004, 87 Mal für die Crusaders.
Für alle jüngeren Zuschauer, das war die Zeit, wo man noch Handschuhe getragen hat beim Rugby.
Ja. Und tatsächlich eine Sache, die ich nicht wusste, dass er seine aktive Karriere in Béziers beendet hat. Das war mir auch neu. Hat ein Jahr in Toulon gespielt, das wusste ich. Hat 2 Jahre bei Racing gespielt, das wusste ich auch. Dass er danach noch 3 Jahre in Béziers gespielt hat, das hatte ich irgendwie verdrängt. Er hat auch nur 19 Mal gespielt in den 3 Jahren, also erfolgreich war es nicht unbedingt. Aber wie dem auch sei. Jetzt ist man, muss man wirklich schauen. Also, er ist, was er geschäftlich macht, ich habe keine Ahnung. Es gibt ja seit ein paar Wochen das Gerücht, dass Béziers Übernahmeverhandlungen relativ gut laufen. Für die, die nicht ganz im Bilde sind, der Verein Béziers ist seit 2 Jahren in der Hand der Stadt Béziers. Also die Stadt Béziers ist seit 2 Jahren Eigentümer des Vereins, hat den Verein hochverschuldet übernommen, ihn mit öffentlichen Geldern saniert und stellt ihn jetzt für einen symbolischen Euro seit einem Jahr zum Verkauf. Muss man schauen, wie es weitergeht. Wer die tatsächlichen Geldgeber dahinter sind, auch noch eine Frage, die nicht ganz geklärt ist. Aber mit Andrew Mertens hätte man zumindest einen Mann als Präsidenten, der einen gewissen Namen mitbringt, der einen gewissen Ruf mitbringt und der natürlich gewisse Rugby-Kenntnisse mitbringt. Er hat eine ganze Weile in Frankreich gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass er auch zumindest ein bisschen Französisch spricht. Aber ich muss auch ganz offen sagen, dass ich nicht weiß, ob die Menschen in Béziers so Rugby-verrückt sie sind. Und Rugby-Kenner sind sie auch. Also sie kennen und mögen und verstehen ihren Rugby. Aber ob sie einen ausländischen Präsidenten akzeptieren, weiß ich nicht. Das ist so eine Sache, muss man schauen letzten Endes, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Sache ist, an der man scheitert. In Béziers vor allem. Aber ohne da jetzt zu tief in Politik also es geht hier nicht mal zwangsläufig um jetzt irgendwie welche Wahlergebnisse. Ich kann nur eben aus eigener Erfahrung sagen, dass bei diesen traditionellen Rugby-Hochbogen ist natürlich auch das Argument, dass du sagst, ja, Rugby-Legende schön und gut, aber wir haben hier unsere eigenen Rugby-Legenden und vielleicht kann ja einer oder eine von diesen Personen das Präsidentschaftsamt übernehmen und vor allem, weil diese lokalen Rugby-Legenden ja auch einfach in die lokale Wirtschaft sehr eingebunden sind. Zumindest ist es in Narbonne mit Rocky Elsom damals nie über das, ja gut, er hat uns ins Halbfinale gebracht, aber er ist immer noch ein Ausländer, hinausgekommen. Fremder bleibt Fremder. Ja. Aber zumindest in dieser Ansicht. Aber wie dem auch sei, muss man abwarten, wie es da weitergeht. Und zu guter Letzt als News möchte ich nur eine Sache korrigieren, die ich letzte Woche gesagt habe. Beziehungsweise etwas unterschlagen habe. Ich habe nichts Falsches gesagt, ich habe nur etwas unterschlagen, wie groß dieser Umbau vom Stadion tatsächlich ist. Denn ich habe es ein bisschen runtergespielt, aber was sie tatsächlich gemacht haben, ist ja den Rasen einmal komplett wegzuräumen, durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen, einen sehr, sehr schön. Ja, würde ich jetzt nicht mal widersprechen. Und das an die alte Haupttribüne ranzuschieben und auf der Gegenseite eine neue Tribüne zu errichten, direkt am Spielfeldrand. Es könnte ein sehr, sehr schickes neues Stadion werden.
Ey, wo haben die eigentlich so viel Geld her? Die haben ein neues Trainingszentrum gebaut, nochmal eine neue Tribüne gebaut und dann werden die immer nur 14. oder so.
Also. Ich find Montauban tatsächlich sehr, sehr spannend, weil Montauban sind ja aktuell auch die einzigen, die tatsächlich ihre Trikots und Fanartikel und alles drum und dran selber produzieren. Also die haben da aktuell alles in der eigenen Hand, was ich super spannend finde. Weil es ist eine Sache, die super viel Sinn ergibt, aber die man im Sport sehr, sehr selten sieht. Weil zum Beispiel fällt dir an Fußballvereinen außer St. Pauli irgendjemand ein, der seine eigenen Trikots produziert.
Nee,
und das ergibt super Sinn. Was ich verstehe zum Beispiel auch bei Nevers nicht, wo du sagst, der Präsident hat eine Textilfabrik.
Ah, fair.
Ja. Oder mehrere Textilfabriken. Mach doch einfach deine eigenen Trikots, sparst du super viel Geld, weil, sind wir auch mal ehrlich, die meisten Zweitligisten kriegen ihre Trikotsätze nicht gesponsert.
Ja.
Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Trikotsätze sind scheiße teuer. Entschuldigung für das Schimpfwort, aber wir haben für einen Trikotsatz von Adidas in Narbonne haben wir knapp 70.000 Euro bezahlt.
70.000 Euro?
Zwei Trikotsätze.
Ja, durch über den Tisch ziehen lassen, glaube ich.
Das war der reduzierte Rabatt oder der reduzierte Preis. Es waren zwei Trikotsätze, glaube ich. Aber ja, das sind dann für eine Saison sind es was? 120 Trikots und Shorts?
Stutzen.
Alle Nummern in verschiedenen Größen, Stutzen. Also vor allem, du brauchst ja irgendwo allein, du brauchst ja jedes Trikot, brauchst du ja mehrfach in verschiedenen Größen. Also sagen wir mal, die Nummer 3, die ich aktuell anhab, brauchst du ja in 3XL, XXL, XL und das in jeweils dreifacher Ausführung, ja, damit was verloren geht, was gewaschen werden kann. Was
irgendwie verblutet ist, ja, so ein
ganzer Kram. Das summiert sich. Von daher, wenn du die Chance hast zu sagen, das sind dann jetzt nicht die hochwertigsten die hochwertigsten Trikots aller Zeiten, aber wir haben sie selber gemacht und sind günstig. Weiß nicht, warum man da nicht die Gelegenheit nutzt, das selber zu machen.
Das ist zu einfach. Das ist zu einfach.
Ja, wahrscheinlich, ne? Aber
ist zu naheliegend.
Ja, wahrscheinlich unterschlage ich, wie viel Arbeit da tatsächlich drin steckt. Ja. Aber persönlich denke ich schon, also der Vorteil, das vor Ort zu haben und selber zu machen, der liegt für mich auf der Hand. Also von daher bin ich da, finde ich das sehr, sehr schön, was Montauban macht. Nicht, dass ich glaube, dass es das ist, was die neue Tribüne finanziert, aber
da müssen sie einige Trikots verkaufen. So viel gesagt, ja, sein.
Aber ich find's sehr, sehr gut. Vor allem muss ich auch ganz offen sagen, weil ich ihre Trikots echt schön finde. Das kommt noch dazu. Also Montauban hatte die letzten Jahre echt schöne Trikots. Auch wenn das Geschmackssache ist natürlich, aber mir haben sie sehr, sehr gut gefallen. Aber gut, apropos Dinge, die gut gefallen.
Ja,
haben
euch ja schon angeteasert.
Wir haben eine sehr, sehr spannende Drittligasaison vor uns, die ein großes Manko hat, das wir euch natürlich nicht kleinreden können, wollen oder möchten. Es gibt keinen direkten Absteiger dieses Jahr. Jacques-Cacquerin tritt nicht an. Das heißt, es gibt von 14 Teams nur 13. Heißt, der letzte Platz geht in die Relegation und steigt nicht direkt ab. Abstiegskampf ist eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht. Hauptsächlich, weil meine Teams
nicht involviert
entweder
sind,
nicht involviert oder klar abgeschlagen letzter sind. Fair, ne? Aber ansonsten eine Sache, die mir sehr, sehr viel Spaß macht und ich möchte nicht verheimlichen, dass ich das sehr, sehr schade finde. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, gerade nach oben hin, aber auch nach unten hin keine klaren Außenseiter wie in den vergangenen Jahren. Also es ist jetzt nicht wie mit Vienne oder mit Cognac oder wie auch immer, haben wir, glaube ich, kein Team, was eindeutig irgendwo in die eine oder andere Richtung geht. Auch nach oben, würde ich sagen, haben wir Favoriten, aber keine Überteams. Nee,
sehe ich absolut ähnlich. Du hast es gerade schon angesprochen mit den alten Heimverpflichtungen von der Bonn. Ich sag mal so, die sind ja nicht die einzigen, die das gemacht haben. Ja, also Carcassonne, du hast das Trikot an mit Sefanaya Naivalu, also wir nennen einfach Seffer, der lange bei Stade Français gespielt, glaube ich, 5-6 Jahre, kommt jetzt nach Carcassonne. Ich habe nur Geschichten gehört, am ersten Tag kommt er an mit seinem Gucci Old Louis Vuitton Rucksack und dann immer die Umkleider von Carcassonne, also das kann man sich ja vorstellen. Das heißt, die Teams sind alle ungefähr gleich, was weiß ich, hier ja. Périgueux zum Beispiel, jetzt Axel Müller wieder, ja auch ein Hintermannschaftsspieler, der lange in Brief war, lange in Toulon war, jetzt ein halbes Jahr in Frankreich, ein halbes Jahr in den USA spielt, ist jetzt eben wieder zurück, 6 Monate. Das heißt also, alle Teams sind so ungefähr, sagen wir mal, die gleiche Ausgangslage, was Star Power angeht, sind in der Regel etwas ältere Stars, die eben jetzt im, wie sagt man so schön, sagt man Herbst, im Herbst ihrer Karriere sind, so.
Wo ich glaube, bei dem einen oder anderen ist es schon tiefster Winter, aber
kann man natürlich auch so sagen. Und gepaart halt mit der eigenen Jugend, mit ja, einfach jungen, vielversprechenden Leihspielern, die wir es angesprochen haben. Und eben, ja, die Spieler, die irgendwie schon lange da sind, die vielleicht auch Angebote hatten aus der zweiten Liga, aber ja eben gerne bleiben wollten, weil ja ihr Heimatclub und sie sind Captain. Und das sind einfach so Zutaten, die Liga super spannend machen. Jetzt Marc, was sind denn für dich, was ist für dich so der Favorit? Und jetzt nimm die Fanbrille ab, ja? Wer glaubst du steigt auf? Wenn du die Fanbrille wirklich abnimmst.
Also, ich sage das auch nicht als Fan, aber ich glaube tatsächlich, dass Narbonne und Carcassonne, einer von den beiden wird es machen. Narbonne haben eigentlich nur zwei Spieler verloren, bei denen ich sage, das tut weh. Und das ist Laviska, der geht nach Béziers, dritte Reihe Stürmer. Das tut wirklich weh, muss ich sagen. Das war einer der besten Spieler der vergangenen Saison, auch noch sehr, sehr jung. Und Polo Radu wechselt nach Nizza. Das ist auch sehr, sehr schade. Aber ein Wechsel, den man mit der Rückkehr von Boris Guttard von Perpignan durchaus gut kompensiert hat. Das finde ich nicht so schlimm. Aber ich meine, das große Problem von der Bonn im vergangenen Jahr, und das haben wir gegen Montauban gesehen, das war der Knackpunkt, dass sie im Relegationsspiel erste Reihe Spieler hatten, die ihr erstes, zweites Profispiel bestritten haben und dann auch noch auf der falschen Seite des Gedränges. Sie hatten da massive Verletzungsprobleme. Das haben sie gelöst, indem sie einmal, oh Gott, wie heißt der? Ticoipau. Ja, der wechselt nominell nach Perpignan, aber wird für die Saison nochmal zurückverliehen. Sie haben Greg Fichten von Montpellier zurückgeholt, was ein großer Coup ist, finde ich. Erstmal, weil es sein Heimatverein ist und er ist 31, er ist nicht 34, er ist nicht 35, er ist 31. Toller Spieler, der auch in Montpellier durchaus regelmäßig gestartet hat, auch im vergangenen Jahr noch. Dann haben sie mit Christopher Talakai noch einen sehr erfahrenen Prop dazu geholt und noch Jeremy Boyadis aus Vannes, aber den kenne ich ehrlich gesagt nur vom Namen, der sagt mir jetzt ehrlich gesagt vom Spielstil wenig. Und dahinter, ja, weiß ich, Lupetti Timani ist ein großer Name, was kann der in dem Alter noch leisten? Ich habe keine Ahnung, Daryl Dyer, auch schwer zu sagen, James Hart, auf der 9, schwierig. Takele Najarovoro ist für mich so eine Altersheimverpflichtung, wo du sagst, naja, ja, bekannter Name, aber sportlich für mich aktuell ein Fragezeichen. Ich habe ihn lange nicht spielen sehen. Und selbst als ich ihn spielen habe sehen, war er jetzt nicht unbedingt der beste Winger aller Zeiten. Halt sehr physisch, was in der National nie eine schlechte Sache ist, aber ob er das mit Mitte 30 auch noch in der Form leisten kann, keine Ahnung. Und Carcassonne haben sich halt auch wirklich stark verstärkt. Carcassonne waren letztes Jahr schon sehr, sehr gut und haben mit Thomas Munia, mit Naivalu, wie du gesagt hast, mit Stuart Halonukunuka wirklich gute Spieler dazu geholt. Und vor allem war auch die Kadertiefe gut verstärkt. Also sie haben einen großen Transferüberschuss, wie man so schön sagt. Sie haben deutlich mehr Spieler geholt, als sie verloren haben. Und ich glaube, damit haben sie eins ihrer großen Probleme schon gelöst. Ansonsten dahinter Rouen schwer zu sagen als Absteiger. Wir haben den Kader ja fast komplett neu zusammenstellen müssen. Können aber was reißen, natürlich. Bourgoin haben sich für meine Verhältnisse oder für meine Begriffe auch gut verstärkt und sind eigentlich auch zu gut aufgestellt, um nochmal so eine Saison zu spielen. Ansonsten Chambéry könne oben mitspielen, Massy hat immer die Kapazitäten, um oben mitzuspielen, Périgueux haben sich gut verstärkt, Suren haben sich verstärkt, sind aber natürlich kein Überraschungsteam mehr in dem Sinne. Albi natürlich immer oben mit dabei. Bourg-en-Bresse muss man schauen, mussten heftig einsparen. Da gab es ja dieses Thema, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass die Führung von vor 3-4 Jahren Manager unrechtmäßig entlassen haben und dort Schadensersatzklagen erfolgreich waren im mittleren sechsstelligen Bereich. Entsprechend mussten sie knapp 350.000 Euro an Gehältern einsparen, was nicht wenig ist. Aber ja, also Narbonne und Carcassonne sind schon die Favoriten für mich, aber dahinter mit Albi, Rouen, Chambéry, Bourgoin, Massy, Périgueux, Suresnes, also für mich sehe ich da schon 8-9 Teams, die realistischen Halbfinalplatz haben können.
Ja. Ich sehe es absolut ähnlich. Mein erster Instinkt, als ich das Carcassonne-Albi, habe ich gedacht, ja, schade eigentlich, jetzt können wir uns gar nicht streiten. Und als ich dann weiter darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, für mich Rouen dabei, für mich Bourgoin dabei, Périgueux, also für mich immer Carcassonne, Rouen, Périgueux, Bourgoin, Narbonne, Chambéry, Tarbes, Suresnes sehe ich nicht. Und ich glaube, dass auf dem Papier, die sind die Vereine ungefähr gleich. Ich würde sogar noch fast sagen, Bourgoin hat eigentlich... Wir reden nicht viel über sie, sie müssen aber eigentlich dieses Jahr aufsteigen. Ja? Also, sie haben ein extrem hohes Budget, sie haben gute Spieler verpflichtet, auch etwas jüngere tatsächlich, die aus England kommen. Sie haben einen Prop vom Munster geholt, der wird auch nicht billig gewesen sein. Also da ist schon eine Ambition dahinter. Deswegen würde ich sagen, ein Halbfinale Bourgoin, Carcassonne, Narbonne und Rouen. Das sind meine vier Vereine. Und dann am Ende des Tages wird sich entscheiden. Französische Liga ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Wer wird am Ende die wenigsten Verletzungen haben? Wer hat es geschafft, seinen Kader am besten zu managen, die Spieler durchrotieren zu lassen und trotzdem ist es geschafft, halt so eine Top 15 sich einspielen zu lassen? Und das ist für mich der Key. Es ist das, weil die Saison einfach so lange ist. Es ist halt kein Super Rugby, wo du irgendwie sechs Monate spielst, sondern es ist halt wirklich 11 Monate. Es ist verdammt hart. Und so würde ich es einschätzen. Also, ja. Ich persönlich würde mir Carcassonne wünschen. Du wahrscheinlich Narbonne. Am Ende.
Für beide. Aber allein schon, weil ich, wie gesagt, nicht der größte Fan von diesen Relegationsspielen bin. Périgueux, muss ich ganz offen sagen, finde ich sehr, sehr spannend. Haben sich, also wie gesagt, aus meiner Sicht sehr, sehr spannend verstärkt. Manu Leator unter anderem, Anderson Nyssen, finde ich, wird sehr unterschätzt, der Bruder von Carla. Hat die letzten 5 Jahre, war er Stammspieler in Aurillac, Fullback. Kann da sehr viel Ruhe reinbringen hinten, Tim Gires. Der spannendste Name für mich ist Hugo Tölé, der Sohn von Romain, der ja fast 300 Spiele für Castres gemacht hat. Ist aktuell Kicking Coach bei Castres. Das ist gar nicht. War zwischenzeitlich auch Kicking Coach des französischen Nationalteams. Sein Sohn auch Neuner. Von daher bin ich sehr gespannt, was der leisten kann. Hat einen sehr, sehr großen Namen, was nicht immer eine gute Sache ist, aber. Bin sehr gespannt, was er leisten kann. Dorian Lavergne, auch sehr, sehr spannender Name, finde ich. Unterschätzter Spieler, kommt aus Aix-en-Provence. Périgueux für mich auch so ein Team, wo ich sage, naja. Also vor allem, wenn sie dann irgendwo in der zweiten Saisonhälfte nochmal den Push vom neuen Stadion kriegen mit 5, 6, 7, 8.000 Leuten im Stadion. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Mann, das ist, was das Problem ist, Marc. Ich gucke mir gerade nochmal alle Transfers genau an. Hätte man ja auch eigentlich vor der Folge machen können, habe ich verpennt. Deswegen mache ich das jetzt. Ich scroll gerade so durch und ich bin hängen geblieben bei Massy. Unterschrieben. Ja. Siegfried Fischioi. Wem das nicht sagt, lange Top 14 gespielt. Star Francais Po.
Hat sogar mal in Heidelberg
gespielt. Und wie wir alle wissen, also wenn nicht in Heidelberg gespielt hat, der ist im Rugby nichts. dann geht es aber letzte weiter. Die haben Julien Blanc geholt. Von uns aus Brief. 3-Jahres-Vertrag. Der letztes Jahr noch 23 Spiele pro Lieu gespielt. Dann gehst du weiter. Luca Mignot. Der habe ich gemeinsam gespielt bei Stade Français in den Espoirs. Hat dann eine Zeit lang in England gespielt. Kommt jetzt zurück. Dann hast du jemanden, der ist aus Laie da. Also der ist als Leihspieler da aus Montpellier. Kommt aus der Top 14. Du hast einen weiteren Spieler von Grenoble. Du hast 2 Spieler von Grenoble. Also, das ist richtig gut, ne? Und dann holst du dir noch ein paar junge Spieler, einen aus Vannes, den ich auch kenne, Simon Coveley, Südafrikaner, ist jetzt auch Chief, der habe ich auch schon gespielt. Also, Die sehen auch nicht schlecht aus. Die sehen auch nicht schlecht aus, muss man so sagen. Ist schon krass irgendwie. Das ist verrückt.
Das Rennen um die Top 6 wird echt eng. Also das muss man schon echt sagen. Das Rennen um die Top 6 wird echt eng. Also ich sehe schon 8, 9 Teams, die da die realistisch ins Halbfinale kommen können. Ich bin echt gespannt. Nach oben wird es eine super spannende Saison. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es nur wenige Teams gibt, die auf diesem Relegationsplatz landen können. Und aktuell sehe ich da realistisch wirklich nur 3 Teams. Die beiden Aufsteiger, Marcon-Barreuil, also Lille mehr oder weniger, Langon und Tarbes. Finde ich, es ist letzten Endes eine Sache, das wird die Saison zeigen. Marcon-Barreuil vielleicht so ein bisschen das Team, was die schwierigste Ausgangslage hat. Einfach weil sie sehr, 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 sehr viel weiter weg von allen anderen wohnen. Also ihre kürzeste Auswärtsfahrt ist Massy, das sind aber auch bestimmt 4 Stunden. Und danach ist dann wahrscheinlich die nächste Auswärtsfahrt Chambéry, Bourgoin, Bourg-en-Bresse, irgendwas in die Richtung. Aber das sind dann auch schon wieder knapp 1000 Kilometer.
Ja, das machen sie auch nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Bus. Ich bin ziemlich sicher.
Von daher hat Marcon-Barreuil schon... haben die für mich halt das größte Handicap. Langon wahrscheinlich ein bisschen weniger professionell aufgestellt. Stapeln zumindest sehr, sehr tief, muss man sagen, in der Kommunikation. Wie das vor Ort ist, kann ich bei dem Verein tatsächlich nicht einschätzen, aber meine, sie haben Marcon-Barreuil im Finale geschlagen und das auch recht eindeutig. 2 Titel in Folge. Die starten mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein ins Jahr. Tarbes ist,
Tarbes muss man aber auch sagen. Also, ich habe auch jetzt meine Hausaufgaben gemacht, etwas später, und muss auch sagen, deren Recruitment auch nicht schlecht. Ein Prop geholt aus Oyonnax. Dann hast du einen Prop aus Vannes. Dann hast du jemanden aus Rouen, der kommt. Dann hast du Spieler so aus der 4. Liga, so viel. Aber wenn du dir dann anguckst, was sie an jungen Spielern geholt haben, einen Leihspieler, einen Fullback von Clermont, einen Prop aus Pau, eine 2. Reihe aus Brief. Dann haben sie mit Spike Salmon jemanden, der lange in der Akademie in Racing war, holländischer Nationalspieler. Absolut verrückter Typ, kommt aus Jach. Das kennt man vielleicht, wenn man Rugby, wenn man so ein bisschen guckt, weil der fällt sofort auf, weil er so lange Dreadlocks hat. Und ist so ein verrückter Typ auf jeden Fall. Also der knallt richtig. Und das ist auch kein schlechtes Recruitment. Also sie haben 2 extrem viele Spieler verloren, sie haben 17 Spieler abgegeben. Mit Academy-Spielern sind das 25. Es ist viele Spieler, die haben nicht 1:1 genau Spieler geholt. Aber auch, sie haben sich qualitativ verbessert. Wenn man sich anguckt, wo sind die Spieler abgegangen, da sind die zu Vereinen gegangen, die ich teilweise gar nicht kenne. Also, den habe ich noch nie gehört. Oder die haben mit 27 ihre Karriere beendet. Das dann so große Verluste sind, das weiß ich nicht. Aber wenn ich dann sehe, im Propos Oyonnax, das ist schon, also ist nicht schlecht.
Ja, sind die beiden, also man muss in Fairness sagen, wenn man sich die Gerüchte so anhört, haben sie Irakli, oh Gott, wie heißt der? Ich habe keinen, wie es ausgesprochen wird, Mürçkulava.
Ist das georgisch?
Mürçkulava, ja, ist ein Georgier. Und von dem, was ich gehört habe, vielleicht, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, ne, aber das ist das, was ich gehört habe, haben sie den auch nur geholt, um seinen Bruder aus Njoch zu kriegen, Lascha. Die beiden wollten wohl nochmal zusammen spielen. Heißt ja nicht, dass sie deswegen schlechte Spieler sind. Ich glaube, der Irakli hat mittlerweile ein Alter erreicht, wo er nicht mehr allzu aktiv sein wird auf dem Feld. Ja, der ist 88 geboren. Der hat nicht mehr allzu viel Energie in den Beinen, glaube ich, wobei das bei Props immer nicht allzu
viel ist. Vor allem international muss man auch sagen, das Tempo ist natürlich schon ein bisschen weniger, du hast nicht so viel Ball and Play. Ich glaube, in der Top 14 ist Ball and Play 30, 35 Minuten. Das denke ich mal, wird es international vielleicht auch mal 16 oder nur bei einem regnerischen Tag vielleicht auch mal 15 sein. Das kriegt man auch hin, glaube ich. Ich weiß aber, ich kenne die Zahlen nicht aus der National. Was Ball and Play heißt für Leute, die vielleicht nicht eingeweiht sind, ist die Zeit, die man tatsächlich spielt. Also die effektive Spielzeit, wenn man ganze Scrums, Resets, Kicking und so weiter rausrechnet.
Ich habe keine Ahnung letzten Endes, wie es... Also, ich finde... Ich find's halt schade, den Abstiegskampf wieder nur auf die beiden Aufsteiger zu beschränken. Weil das haben wir schon in der Top 14, das haben wir auch in der Pro D2 bis zu einem gewissen Grad. Ich fände es schade, das jetzt auch noch in der National zu haben. Auf der anderen Seite wäre es nicht so viel anders gewesen, du hättest halt Jär noch mit drin gehabt. Aber dann hätten wir halt den Kampf um den Relegationsplatz gehabt. Ja. Und das sieht jetzt halt so rum ein bisschen schade. Bourg-en-Bresse haben wir noch nicht wirklich erwähnt. Ich glaube nicht, dass Bourg-en-Bresse gegen den Abstieg spielt. Ich glaube nur auch nicht, dass sie um den Aufstieg spielen. Dafür mussten sie jetzt halt wirklich zu viel abgeben. Gefühlt. Ich kann jetzt nochmal, würde ich nochmal raufgucken, aber ich glaube, allzu gut sind sie dieses Jahr tatsächlich nicht aufgestellt.
Sind die hier gar nicht aufgelistet? Doch. Also sie haben zwei Spieler aus Aurillac geholt, aus Montauban. Ein Scrum-Half, eine Nummer 9 aus Aix-en-Provence. Und sie haben sogar jemanden geholt aus der zweiten englischen Liga, einen Center. Haben teilweise, das hast du schon recht viel abgegeben, auch nach Périgueux, nach Massy tatsächlich. Also einiges.
Ist ja bescheuert, dass es der einzige Verein ist, der hier tatsächlich nach Namen aufgelistet ist. Also Bourg-en-Bresse ist tatsächlich der einzige Verein, der als US Bressan gelistet ist auf meiner Seite, die ich hier offen habe. Deswegen habe ich sie nicht gefunden, sind ganz unten auf der Liste. Ja, aber ich meine, Cohn-Bloom ist schon ein großer Verlust. Marcelino Paulino ist, glaube ich, kein so großer Verlust. Wechselt zwar zur Konkurrenz, aber naja. Ich bin schon sehr gespannt, aber insgesamt Canton Witt ist ein namhafter Rekrut, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber der ist jetzt... Wann ist denn der geboren? Ich glaube, der ist 90 geboren.
Wen meinst du jetzt nochmal genau?
Ist er dann jetzt 34?
Achso, ja. Der müsste jetzt 34 sein. Oder werden, die Saison.
Ja. Von daher...
Ja, das sind wir wieder bei der alten Leier, ne? Mit dem Winter der Karriere.
Guter Spieler. Ich finde, der hat für Montauban war er einer der...
Letztes Jahr noch 21 Spiele gemacht. 11 als Starter.
Ja. Das ist ein Top-Spieler, ne? Nur eben halt nicht mehr der Jüngste. Lascha Mchelidze ist auch ein Spieler, wo ich sage, der fliegt unterm Radar, wie es bei den meisten georgischen Props ist. Der ist auch ein paar Jahre jünger. Also der hat noch ein bisschen was vor sich. Für mich ein sehr solider Rekrut.
Ja, findest du den so gut? Weil ich kann mich nämlich an eine Videoanalyse erinnern, letztes Jahr. Und das ist ja nicht so gut bei weggekommen, sagen wir mal so. Ein bisschen so jemand, der das Gedränge dreht und dann ein Penalty, so ein 50-50 gegen für ihn bekommt und dann erstmal sich abfeiert, hätte er jetzt erstmal die Weltmeisterschaft gewonnen. Und dann, ja.
Das ist eine faire Analyse. Das sagen Problem ist halt, es hat funktioniert.
Ja, gegen Brief hat, gegen uns hat es nicht funktioniert, also. Aber ja.
Nö, aber ich kann mir vorstellen, dass es gegen Langon funktioniert. Wobei, wahrscheinlich eher gegen Marc Cabarel, weil das muss man schon sagen, dass Langon sich die, jetzt 2 Jahre lang haben sie gefühlt haben sie 2 Jahre lang nur gemault. Und,
Ich finde es aber interessant, dass du es ansprichst, dass es funktioniert, weil es gibt ja jeden Sommer treffen sich ja alle Referees und dann gibt es immer so ein großes Treffen und, jetzt haben sie ja auch 2 Referees, ganz bekannte, eingesetzt, die jetzt sozusagen die Schiedsrichter anleiten. Die Namen habe ich leider vergessen. Ja. Marc, hilf mir mal auf die Sprünge. Die 2 bekanntesten französischen Schiedsrichter, die wirklich jeder kennt.
Mathieu Reynal und...
Der eine, der keine Haare hat. Glatze ein bisschen so. Wie auch immer, währenddessen Marc unsere Recherche macht, weil wir wieder so gut vorbereitet sind, gibt es halt immer dieses Treffen. Und das erste Mal in der französischen Geschichte gibt es also jetzt diese beiden Schiedsrichter, die Schiedsrichter anleiten werden. Und es wird so verschiedene Klassen geben von Schiedsrichtern, also die Top 14 Pfeifen, die Pro D2 Pfeifen. Und dann gibt es eben auch die, die eben manchmal ein Top 14 Spiel machen und dann die Topspiele in der Pro D2. Das gleiche gibt es auch mit der National und der Pro D2. Also das heißt, die Pfeifen Topspiele National und vielleicht die Spiele, die etwas uninteressanter scheinen in der Pro D2. Und worauf eben dieses Jahr absoluten Mehrwert, oder was heißt, ja, sagt man, absoluten Wert gelegt wird, ist, dass das Spiel schnell ist, dass also die Ball-and-Play-Zeit ja, höher wird. Was heißt das konkret? Also man kennt es ja, dass Teams nach dem Tackeln erstmal eine Sekunde liegen bleiben und so ein bisschen tun, als würden sie eigentlich aus der Zone rauskommen wollen. Aber das ist natürlich Taktik, du machst das Spiel natürlich langsamer. Aber man sieht, du siehst dem Schiedsrichter, ich gehe hier weg, aber so, ne? Das geht nicht mehr, du musst weg sein und wenn du nicht sofort wegkommst, gibt es ein Penalty. Da gebe ich auch jetzt auch schon mal Brief und Siegel drauf, dass die ersten drei Spieltage da in der Top 14 wird richtig in die Pfeife gepfiffen, da knallt es aber richtig rein. Und das Zweite, was angesprochen wurde, ist natürlich, ne, was immer gesagt wird, Spieler-Security, ja, rote Karten etc. etc. Was aber auch besprochen wurde, sind die Gedränge. Da verändert sich nämlich eine ganz, ganz große Menge. Man muss nämlich jetzt wirklich gerade schieben. Und sobald du nicht gerade schiebst, zack, gibt es sofort ein Penalty gegen dich. Und generell, man kennt das ja, das ist ja auch nervig, wenn man mit Freunden das erste Mal Rugby guckt und du hast immer diese Gedränge, die immer runterfallen und es ist einfach langweilig. Das waren ja, wir lieben alle Gedränge, aber eben nicht, wenn es fünfmal runterfällt. Und dass eben jetzt diese Saison auch das Team nur einen Joker hat. Das heißt, wenn man also zu schnell schiebt und man müsste eigentlich einen Strafkick bekommen, gibt es das eben nur ein einziges Mal. Und wenn man einen Fehler das zweite macht, gibt es sofort ein Penalty. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das in der Nationalen umgesetzt wird, weil das ja doch eine Liga ist, wo dann vielleicht das ein oder andere Mal doch ein bisschen mehr gecheatet wird und ja, wo vielleicht das ein oder andere mehr durchgelassen wird. Das ist auf jeden Fall auch, ja, denke ich, wichtig für die Nationalsaison zu beachten.
Ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich sagen.
Wie findest du denn die Änderung? Findest du, es ist im Sinne des Rugbys?
Ach,
was sagst du als Prop? Ach, wenn das Gedränge fünfmal runterfällt, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
Naja, weil so natürlich will ich nicht, dass das Gedränge fünfmal runterfällt. Natürlich nicht. In der idealen Welt hätten wir jedes Mal ein geiles Scrum-Battle. Ne? Aber es ist halt irgendwo immer so dieses, das, was halt mitschwingt, ist immer, Gedränge ist eigentlich ein lästiges Ding, was noch irgendwie übrig geblieben ist, mit dem wir uns rumschlagen, aber eigentlich tun wir alles, damit es kein Faktor mehr ist. Und das finde ich schade. Und weil ich denke dann irgendwann, wir nähern uns halt irgendwie vom Regelwerk gefühlt, von dem, was man hört und liest, immer mehr und mehr Rugby League an. Und ich kann mich erinnern, dass es vor ein paar Jahren im französischen Rugby League einen Skandal gab, weil Limousin haben entschieden, sie werden das tun, was kein anderes Rugby-League-Team mehr tut, nämlich im Gedränge schieben. Was viele nicht wissen, es ist in Rugby-League nicht verboten zu schieben, es macht nur keiner. Und sie haben entschieden, wir machen das jetzt. Und haben die ganze Rugby-League-Welt gegen sich aufgebracht.
Ich finde es krass, was du sagst, wenn man sich nämlich anschaut, wie Gedränge von irischen Teams, Ligamannschaften gespielt werden, Munster, Leinster, Connacht etc. Das ist ja genauso, das Gedränge ist nur da, um den Ball zu holen. Das heißt, wenn du auch mit irischen Props redest, dann ist es halt, okay, ich gehe meine Position, ich mache einen krassen Impact, dann gehe ich erstmal tief und dann holen wir den Ball, damit wir dahinter schnell spielen können. Die französische Mentalität ist aber was ganz anderes. Das ist nämlich, du machst den Impact deines Lebens und dann behalten wir den Ball und dann drücken wir erstmal und dann gucken wir erstmal, was passiert. Und wir wollen Penalty holen, das sind immer drei Punkte. Das ist eigentlich die einfachste Art, um nackte Punkte zu machen. Ja? Ja, wer kennt das nicht? Irgendeinen alten... Ja, der schon im Spätwinter seiner Karriere, ja, hier in Deutschland, einen alten älteren Herren, die das hören, ja, wir damals, wir haben ja die Bälle extra runterfallen lassen, dass wir ein Gedränge bekommen haben, ne, um mal die Penalties zu bekommen, ne. Aber es ist ja auch ein bisschen wahr drin, ne, du kriegst immer drei Punkte. Deswegen, Props nicht umsonst gut bezahlt. Aber, ja.
Ich bin halt auch in aller Fairness noch mit einer Pro D2 aufgewachsen, die eine 10-Mann-Liga war. Also, 8 Stürmer, Gedränge und ein Kicker. Ne? Das ist halt das, womit ich aufgewachsen bin. Das ist das, was ich aus meiner Jugend kenne und liebe und schätze. Und das ist das, was ich gerne habe. Und dass ich damit global gesehen nicht unbedingt die Mehrheit vertrete, das ist mir durchaus bewusst. Trotzdem finde ich es schade, dass Gedränge so stiefmütterlich behandelt werden.
Ja, weil das Gedränge auch einfach eine riesige Waffe ist. Es ist eine absolute Waffe. Es ist halt auch...
Ja.
So, nicht umsonst. Da gab es Teams, die haben internationale Teams, Georgien, erstmal natürlich Argentinien. wahrscheinlich auch die jüngere Rugby-Generation ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber Argentinien, was die für ein Gedränge hatten, meine Herren, und natürlich in jüngster Vergangenheit Georgien, wobei auch Georgien sich immer mehr dazu entwickelt, natürlich gute Stürmer, den guten Stürmer, ja, das ist keine Frage, aber vor allen Dingen gute Backs auszubilden. Nicht? Jetzt auch ein junger George nach Bordeaux gegangen, in die ja, ist das auf Deutsch, Centre de Formation, also Akademie. Und das stimmt schon, was du sagst, also dass eigentlich so diese starken, Scrum-dominierten Mannschaften auf der internationalen Ebene im Super Rugby, ob es in der, wie heißt das, UFC, da diese irische Liga,
United Rugby Championship.
Genau, eigentlich kaum noch zu sehen gibt, mit Ausnahme natürlich der südafrikanischen Teams.
Ja. Ja, und das ist schade, weil letzten Endes, es ist nun mal ein großer Teil des Rugby-Sports, ist das Gedränge. Ist auch eine Sache, wo du sagst, das ist halt eine Sache, die Rugby auch als Alleinstellungsmerkmal hat.
Ja.
Und weil letzten Endes, wenn ich jetzt einfach nur schnell einen Kontaktsport sehen will, dann habe ich im Zweifelsfall, kann ich Rugby League gucken, ich kann American Football gucken, ich kann...
Basketball.
Was weiß ich, Basketball, Eishockey im Zweifelsfall. Ne?
Ja.
Ich kann so viel gucken, aber was von denen keiner hat, ist ein Gedränge.
Mach mal auch nicht vergessen, das beste Gefühl ist, wenn du ein Gedränge gewinnst. Und ich sag mal, jetzt nicht gewinnst, du fällst runter und es gibt eine 50-Penalty, sondern es gibt wirklich ein Gedränge, was du absolut dominierst und du drückst und dann stehst du auf und einfach ein Gebrüll, unglaublich. Es ist ein Gefühl, unbeschreiblich. Unbeschreiblich.
Wir hatten letztes Jahr ein Regionalligaspiel, wo der Schiedsrichter ein Gedränge gepfiffen hat und mein Gegenüber Prop einfach nur runtergeguckt und Scheiße gesagt hat.
Ja.
Ja, schön. Das macht Spaß. Das ist doch toll. Nee, das war gut. Nee, das ist das, was
so muss es sein.
Das macht
so
Spaß.
Das ist auch eine mentale Waffe.
Es ist wie bei der Lions Tour irgendwie 2013, wo du so einen Adam Jones hast, der wo einfach heißt, stell den Typen auf die Mittellinie. Der muss nicht mehr rennen, der muss nicht tackeln, der muss nicht passen. Der soll einfach nur noch zu jedem Gedränge antraben und Australien das Genick
brechen. Wie ist nochmal der Spieler, der Moldave, der in Bordeaux gespielt hat? Du weißt, wen ich meine, oder?
Ja, der letztes Jahr noch als WM-Joker da war mit seinen 42 Jahren und...
Das war ein Prototyp von dem, was du gerade gesagt hast. Der hätte es eigentlich auch auf die Seitenlinie stellen können und dann jedes Mal, wenn ein Gedränge ist, dann kommt er nochmal an.
Ah ja, ich meine, anders hättest du einen Moldawen wahrscheinlich auch nicht in die Top 14
gekriegt. Vor allem nicht bis 42 Jahre. Also.
Ja. Ja.
Wobei ich auch in seinem Körper möchte ich nicht stecken. In seinem Körper möchte ich auch nicht mehr nicht stecken.
Nee.
Also, nach 42, nach weiß ich, fast 20 Jahren Top 14 gedrängen, Alter. Nee.
Ja. Ja. Nee, hätte ich auch keine Lust drauf. Nee, muss ich schon. Aber ich bin sehr gespannt. Es wird eine tolle Saison, glaube ich. Ich hoffe dieses Jahr, dass wieder, ich gehe mal von aus, ich habe nicht davon gehört, dass dieses Jahr einen übertragenen Sender gäbe. Da gehe ich mal davon aus, dass die meisten Spiele wieder auf YouTube verfügbar sein werden oder im schlimmsten Fall in einem Facebook-Livestream, was schon in aller Fälle eine mittelschwere Katastrophe meistens ist. Aber ich bin sehr, sehr gespannt und dann freue ich mich schon. Es wird ein toller Samstag mit erst Olympiastadion Hertha und dann abends ab auf die Couch und das erste Spiel nach Bonne gucken. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich freue mich sehr darauf.
Der Hype ist real, sagst du. Der Hype ist da.
Der Hype ist da.
Der Hype-Train ist bei dir angekommen.
Er war nie weg. In aller Fairness. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Freitagabend, Carcassonne, Albi 19:30, jetzt waren die Livestreams von Carcassonne in Fairness in den letzten Jahren nicht allzu gut.
Ging.
Muss man, glaube ich,
ja, wir haben sogar Kommentatoren.
Schon, dass sie. Ja, das Problem war, du hattest entweder Kommentatoren oder Bild.
Ja, stimmt.
Aber selten beides.
Stimmt.
Daher, mal schauen. Ich hoffe, sie haben noch ein bisschen nachgebessert. Aber ich meine, an sich ist das schon ein sehr, sehr knackiger Weg, in die neue Saison zu starten.
Besser geht es gar nicht.
Oder zumindest nur sehr, sehr schwer. Wahrscheinlich sagen wir nächste Woche bei der Vorschau auf die Pro de Deux Saison das genau Gleiche.
Aber ich will noch eine Sache bitte sagen zur Pro de Deux und zur Brief. Das nehme ich schon vorweg.
Natürlich.
Der Kader ist ja unglaublich. Ich habe gerade die Aufstellung gesehen fürs Testspiel.
Total.
40 Spieler und da ist noch nicht, da ist kein Mathis Ferti dabei, da ist kein Renger van Erten dabei, da ist kein Leo Carbono dabei. Das heißt, die haben einen Profikader, die haben wahrscheinlich, ich schätze mal, offiziell haben sie 40 Profiverträge mit den Jugendspielern, die Jugendspielerverträge haben, aber im Profikader sind sie dann ungefähr bei 45, 50. Es ist ein Kader, also bei aller Liebe, der kostet nicht nur richtig Kohle, sondern da gewinnt man besser auch ein paar Spiele mit.
Ich meine, in aller Fairness, die Aufstellung war schon wirklich brutal. Also wenn man sich die mal...
Schon hier Spoiler für die nächste Woche, aber die haut richtig rein.
Ist schon...
Und da ist ja noch gar kein Mathis Ferti auf dem Feld, da ist kein Leo Carbono auf dem Feld. Das ist... Also...
Ich meine, es ist wirklich, also... Diese Startausstellung, haben die gar nicht auf Instagram
hochgeladen? Doch, in der Story, ja.
Ja, hier ist in der Story. Ich meine, in der ersten Linie hast du Marcel van der Merwe, in der zweiten Reihe aus Courtney Laws und Siteleki Temani, Retief Marais und Ross Moriarty in der dritten Reihe, Kerwin Bosch auf der 10, Erwan Dridi, Sam Johnson.
Sam Johnson, das ist der immer die Versuche von Phil Russell bekommen hat und gelegt hat, dass auch alle im Bilde sind. Mhm.
Als auf 11 und 12 und auf der 15 Thomas Laurent-Gérard. Und dann hast du auf der Bank halt noch einen. Oh, wen hast du denn da? Ein Schwilize, Thomas Zenon, Stuart Olding, Rocco Duro, Usaranga.
Tex Ratuva, fidschianischer Nationalspieler.
Konstantin Mikotadze.
Kroatischer Nationalspieler.
Also ist schon...
Die könnten eigentlich zwei Mannschaften stellen. Ich will es nochmal wiederholen. Ja. Nick Krohn nicht auf der Liste. Renger van Erten nicht auf der Liste. Leo Carbono nicht auf der Liste. Mathis Ferti nicht auf der Liste. Es ist verrückt. Und ich kenne noch ein paar andere Jungs, die auch Rugby spielen können. Die haben halt keine Ahnung. Die können auch Rugby spielen. Die haben auch Bock, Rugby zu spielen. Aber wenn man den Kader sieht, dann wird es wahrscheinlich beim Bock bleiben. Also aller Liebe. Aber dazu dann nur in der nächsten Woche.
Ich wollte gerade sagen, also möchten euch nicht die Vorfreude auf die Pro-D2-Saison nehmen, weil ich glaube schon, da gibt es noch den einen oder anderen Kader, der vielleicht nicht ganz so stacked ist, aber durchaus mithalten kann. Aber dazu nächste Woche mehr. Ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns alle gemeinschaftlich auf den Beginn der neuen Saison.
Wir hoffen, dass der Hype-Train auch bei euch angekommen ist. Endlich. Jetzt. Jetzt spätestens.
Ja. Schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an info@bleu-blanc-rugby.de oder an bleu-blanc-rugby-pod, was ihr denkt, wer die Favoriten auf den Aufstieg sind und was ihr glaubt, wer auf dem Relegationsplatz landet. Wären wir sehr gespannt, ob sich das mit unseren Tipps deckt. Und ansonsten mit den ersten Ergebnissen und der Vorschau auf die Zweitligasaison hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich bin dann auch nicht im Urlaub und habe auch dann Zeit. Bin dann auch wieder da. Also wir freuen uns. Genießt ja, die Woche, das Wochenende, die National. Und mit diesen Worten sage ich tschüss, macht's gut.
Tschüss.